Der Performance Playbook Podcast von Adventure. Social Ads Insights für mehr Wachstum und Umsatz.
Ich durfte vor kurzem bei Tim Ebner in seinem Podcast Datendurst zu Gast sein und ich finde, das wurde so ein gutes Gespräch zum Thema Creative is the New Targeting, dass ich entschieden habe, wir veröffentlichen diese Folge jetzt auch noch einmal hier bei uns im Adventure Podcast. Viel Spaß beim Hören dieser Folge mit Tim.
Heute ist ein lang angekündigter und mir am Herzen liegender Gast bei Datendurst und zwar Florian Litters. Florian, ich werde jetzt direkt mal das Skript verwerfen und mal so aus meinem Herzen sprechen, so wie ich es gerade meine. Florian ist jemand, der mich unfassbar zum Selbstständigsein inspiriert hat. Also wenn ich jetzt auch nochmal aufs Skript schaue, du warst 11 Jahre in Konzernen unterwegs und hast dann 2016 nebenberuflich angefangen, mit Social Ads dich selbstständig zu machen und das Ganze läuft recht gut. Also wenn ich so zugucke von außen, dann habe ich da meine Wake-up-Moments, wie ich das in der einen Podcast-Folge formuliert habe und denke, das will ich auch. Von daher richtig, richtig cool, dass du heute da bist. Florian hat eine Agentur für Social- und Performance-Ads auf Facebook und Co. und war, wie gesagt, 11 Jahre in Konzern tätig bei Daimler, bei Hubert Burda Media, seit 2016 eben selbstständig mit der Agentur Adventure und hat jetzt 11 Mitarbeiter, inzwischen mehr als 30 Kunden, einige in der operativen Betreuung, mehr und mehr im neuen Inhouse-Training, auch richtig cool. Also ihr schlaut Inhouse-Teams auf.
Grundsätzlich, wenn du das so erzählst, muss ich feststellen, mir wird nicht langweilig. Und das ist jetzt schon eine Weile schon so. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Genau, also wir sehen uns als Beratung eben für Social Ads oder am Ende, wenn du die Klammer machen möchtest, als Beratung für Neukundengewinnung. Und unser Fokus ist insbesondere auf E-Commerce und Direct-to-Consumer-Marken oder Unternehmen. Und dadurch, dass das Thema Education schon immer im Kern der DNA von uns steckt und mir persönlich auch sehr viel Spaß macht, war es einfach nur ein logischer Schritt. Und wir haben schon immer Consulting angeboten, auch in den letzten Jahren das schon immer gemacht, in Form von Workshops, in Form von punktuellen Audits. Und jetzt mit der Erfahrung der letzten Jahre zeigt sich halt, es ist zwar schön und gut, wenn du mal punktuell dich aufschlauen lässt, aber am Ende brauchst du eigentlich einen Sparringspartner, der dich dauerhaft begleitet. Und genau das bildet eben unser Inhouse-Training ab. Das heißt genau das, was du beschrieben hast. Wir schlauen Teams intern auf, wir halten sie up-to-date. Wir geben ihnen zum Start auch eine Marschroute sozusagen mit vor oder entwickeln die eben gemeinsam dann auch mit den Teams, entwickeln also die Strategie, die wird konstant gechallenged und ja, dann verändert sich ja die Social-Welt sowieso mehr oder weniger jeden Tag. Das heißt, man muss da halt einfach auch am Ball bleiben. Das heißt, wenn ich eine Strategie verändere heute, dann ist die wahrscheinlich in einer Woche jetzt nicht, aber vielleicht in 1, 2, 3 Monaten schon relativ überholt an manchen Stellen.
Ja, das klingt sehr logisch. Ich finde es aber auch vom Beratungsansatz her eine gute Sache. Also es gibt ja viele, die so gerne Login-Effekte für ihre Agentur bauen und bloß irgendwie schauen, dass ein Wechsel von ihnen weg, dadurch, dass vielleicht Infrastruktur auf der eigenen Seite ist oder Wissen auf der eigenen Seite bleibt, dass die Kunden bloß nicht kündigen. Ich finde, das ist ein super Beispiel für diese Mentalität zu beraten, einen Mehrwert zu bieten und das Wissen auch in die Unternehmen reinzutragen, damit sie eben bei einem bleiben. Das ist vielleicht auch ein Glaubenssatz. Meiner ist es.
Ja, es gab mal diesen, ich glaube, es war mal von 1&1 mal eine Werbung. Ich weiß nicht mehr genau von wem. Ist jetzt ein bisschen Schleichwerbung, aber macht ja nichts. Und da gab es den Spruch, Vertrag kommt von Vertragen. Und den finde ich eigentlich ganz gut, ehrlicherweise. Ja. Und das ist auch schon immer unsere Kern-DNA. Wir haben Kunden, mit denen arbeiten wir schon über 5 Jahre zusammen, schon ewig lange. Ich könnte es mir gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne wäre. Und das ist zumindest, was ich immer wieder gespiegelt bekomme, eher unüblich im Agenturbereich. Und ja, das macht mich dann am Ende auch stolz, weil das natürlich dann im Endeffekt ja ein Zeichen dafür ist, dass wir konstant Mehrwert liefern können. Natürlich ist es harte Arbeit und ganz realistisch klappt es auch nicht immer, aber es ist unser Anspruch und wir versuchen alles zu tun. Und ja, deswegen klappt es eben in allen Wegen. Entweder wir setzen halt die Kampagnen um, das ist ja der eine Weg, oder wir beraten, oder wir sind quasi ein Creative Partner. Diese 3 Wege gibt es im Endeffekt bei uns. Und ja, über alle klappt es ganz gut.
Das ist schön zu hören. Darfst du denn ein bisschen was verraten? Also welche Kunden dürft ihr denn euer eigen nennen?
Naja, da kann man ja einfach mal auf unsere Webseite gehen und wird es dann erkennen. Am Ende unterteilt sich das in zwei große Bereiche. Das eine sind klassische Digital-Brands quasi, die im digitalen, in der digitalen Welt gewachsen sind. Klassische D2C-Brands, nehmen wir da mal ein Bitterliebe, mit denen wir sehr, sehr, sehr lange schon arbeiten. Oder nehmen wir mal ein Everdrop, mit denen wir eigentlich seitdem sie entstanden sind, zusammenarbeiten. Das war 2020, also von Beginn an und jetzt heute eben dann auch bei uns in der Beratung mit dabei sind. Oder auch established Marken, die quasi, sagen wir mal, nicht unbedingt aus der digitalen Welt kommen im Kern, aber halt in der digitalen Welt auch unterwegs sind, direkt den Kundenkontakt suchen. Da ist dann sowas wie ein Mammut beispielsweise ein ganz passender Case. Und noch ein paar andere, die kann man dann auf unserer Webseite sehen. Aber das sind so die zwei großen Bereiche, also established Brands oder eben halt, nennen wir es mal Digital Native Brands.
Sehr schön. Welche findest du spannender? Darfst du das sagen?
Ich weiß nicht, also am Ende ist es ja häufig so, ist wahrscheinlich auch menschlich, das Gras ist immer grüner woanders und deswegen möchte eigentlich die Digital Brand so ein bisschen wie die Established Brand sein und die Established Brand möchte gerne so sein wie die Digital Brand und wir versuchen halt einfach allen quasi da zu helfen, wo sie halt Hilfe brauchen. Sagen wir es mal so, jeder trägt irgendwie so sein Paket und ist auch wieder menschlich. Die einen wollen halt gerne auch mit den Vorteilen vielleicht auch vom Retail irgendwie weiterkommen, die anderen wollen eher in die digitale Welt rein, um den direkten Kundenkontakt aufzubauen, müssen aber dann wiederum aufpassen, dass sie so retailseitig irgendwie keine Strategie aufbauen, die dann da wieder für Probleme sorgt. Also du hast immer irgendwelche Themen am Ende und ich finde beides spannend. Die härtere Welt vielleicht, um es mal so zu sagen, ist meist die Digital-Only-Welt, weil du da halt nicht die Bekanntheit hast, nicht die Awareness hast und eine Established Brand bringt meist halt Bekanntheit und Awareness mit und das ist natürlich immer ein sehr guter Nährboden dann am Ende auch für Performance-Kampagnen.
Hm. Wunderbar. Schreiben wir mal kurz ein bisschen ab. Was machst du eigentlich gerade, wenn du nichts mit Social Ads machst?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Die stelle ich mir auch manchmal. Tatsächlich nimmt es schon ein sehr, sehr großer Teil schon viele, viele Jahre von meinem Leben ein. Es klingt ein bisschen traurig, aber es ist einfach so. Es ist die Realität, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass ich das jetzt irgendwie schon ein paar Jahre mache und davor vielleicht auch beim Konzern war. Ja, das ist alles richtig. Aber im Kern und im Herzen, das ist so ein bisschen vielleicht auch vererbt worden, mag ich es einfach Dienstleister zu sein tatsächlich und mag einfach einen runtergebrochen Dienst für andere zu erbringen. Da habe ich einfach irgendwie Spaß dran und das erfüllt mich irgendwo auch. Und ja, am Ende, ja, ich mache schon sehr viel mit Social Ads. Du bist ja auch irgendwie fast den ganzen Tag mit Social Ads konfrontiert, wenn du dann irgendwie abends auch mal noch privat, so nenne ich das dann immer, jetzt bin ich privat auf Social Media unterwegs und da mal noch irgendwie eine halbe Stunde auf Instagram abhängen oder irgendwie Zeit bei TikTok verbringe, verschwende, könnte man ja fast schon sagen. Das ist ja meine private Social-Media-Nutzung. Die ist wirklich nur abends. Bis abends passiert ja gar nichts privat. Da bin ich zwar auf Social Media, aber 0,0 irgendwie, um mir irgendwas reinzuziehen, sondern wirklich nur, um zu schauen, dass irgendwie alles funktioniert und die Kampagnen greifen. Deswegen, ich habe fast immer Touchpoints mit meinem Beruf. Das ist so ein bisschen der Fluch davon. Ein anderer Fluch ist auch, sage ich auch immer, dass das Internet halt immer geöffnet hat. Das ist zwar ein schöner Vorteil für Unternehmen, aber halt auch ein bisschen Fluch, weil die Kampagnen irgendwie immer laufen. Ja, und wenn ich dann noch Zeit habe, dann habe ich natürlich auch noch eine wunderbare Familie, eine unfassbar süße Tochter, die dieses Jahr schon 4 Jahre alt wird. Und ja, der schenke ich dann, also meiner Familie und meiner Tochter, versuche ich dann natürlich alle andere Zeit zu schenken. Und wenn ich dann noch Zeit habe, mache ich manchmal auch noch Sport. Das ist ein bisschen weniger geworden, da war ich vielleicht vor ein paar Jahren fleißiger, aber jo, du hast halt irgendwie auch noch 24 Stunden, ne?
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich versuche ja im Moment morgens regelmäßig meine Yogamatte rauszukramen. Also ich bin jetzt tatsächlich unter die, wie sag mal, Yogis gegangen. Kommt mir im ersten Moment ein bisschen komisch vor, das zu sagen, aber es macht tatsächlich Spaß. Und ich glaube, mein Körper dankt mir das auch. Es ist eigentlich genau das Richtige. Also macht Spaß.
Wir haben tatsächlich bei uns im Team auch Team-Yoga. Also ich bin extremst verkürzt so. Das ist, glaube ich, ein typisches Männerthema. Vor allem dann so ein Männerberufskrankheitsthema. Wenn du sehr viel sitzt, dann bist du ultra verkürzt. Und jetzt bin ich so Mitte 30 in einem Alter, wo ich sage, oh, jetzt muss ich mal ein bisschen auf mich achten. So. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, um einfach ein bisschen gelenkig zu bleiben. Ja.
Ja.
Aber du, ab und zu geht's auch ins Gym und da wird einfach ein bisschen Eisen gebogen. Also ich bin da flexibel, weißt du?
Das kann ich nicht mehr. Da bin ich zu alt für. Nein. Nee, ich habe jetzt tatsächlich rausgefunden, also es lebe jetzt hier gerade der Smalltalk hoch. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht verraten, um welches Thema es heute gehen soll. Aber gut, da komme ich gleich drauf. Ich merke irgendwie, dass mir das tatsächlich nicht gut tut irgendwann. Also dieses Gewichte heben, ohne dass du halt irgendwie so richtig in die natürliche Bewegung reinkommst, sofort, ist, glaube ich, nicht so gut. Da ist vielleicht ist
immer eine Frage der Ausführung. Immer wahrscheinlich eine Frage der Ausführung.
Ich mache es immer falsch. Deswegen brauche ich Yoga. Okay, unser Thema heute soll sein, Creative is the new Targeting. Das ist ein Paradigmenwechsel, der die Datenwelt der Meta-Ads ganz schön durchgewirbelt hat und den ich persönlich so als der Laser-Targeter gar nicht glauben kann. Laser-Targeting, was bedeutet das? Das ist das Gegenteil, glaube ich, von dem, was jetzt heutzutage oft passiert. Florian, magst du dazu was sagen oder soll ich es erklären?
Zum Laser-Targeting oder zu diesem Trend?
Das Laser-Targeting und den Trend.
Ja, wenn du mich dann stoppst, wenn ich ein bisschen anfange zu erzählen, dann gerne. Also ich glaube, grundsätzlich ist es immer wieder interessant zu schauen, wo kommen wir her? Und das kann jetzt natürlich jeder bewerten, der schon eine Weile länger auch bei dem Thema dabei ist. Ich selbst jetzt eben schon seit 2011 tatsächlich mit dem Thema Social Ads irgendwie. So Ende 2011, Anfang 2012, das war so die Zeit, wo das bei mir losging. Und damals war eigentlich die Eintrittsbarriere von Werbetreibenden in das Social Ads Game vor allem das Thema Targeting, weil die Leute, die Unternehmen halt wussten, okay, ich kann hier sehr, sehr, sehr trendscharf meine Zielgruppe erreichen und dafür halt sorgen, dass ich mit meinen Werbebotschaften die richtigen Leute erreiche. Und das war eigentlich so das Gold oder das Öl in gewisser Weise von den Social-Plattformen. Ist es irgendwo immer noch, aber hat halt an Relevanz verloren. Deswegen hat sich auch viele, viele Jahre im Performance-Advertising eigentlich auch alles um dieses Thema gedreht. Targeting-Hacks, weiß der Kuckuck, was man alles machen konnte mit Lookalike-Audiences und Platzierungen-Hacking und weiß der Geier, was alles wir da auch selbst bei uns in unserem Podcast hoch und runter irgendwie diskutiert haben. Und es hat auch funktioniert. Das heißt, über diese analytische Vorgehensweise, diese sehr stark datengetriebene Vorgehensweise, hast du immer wieder Arbitrage-Situationen identifizieren können für dich oder für das Unternehmen und dadurch halt Wettbewerbsvorteile und dadurch dann halt bessere Ergebnisse. Ja, und dann kam eben insbesondere, also die DSGVO mal dazwischen, das hat aber keinen so richtigen Impact gehabt, so 2018, glaube ich, war das. Und dann um 2021 rum war das, kam Apple und hat mit dem iOS-Update in gewisser Weise den Stöpsel gezogen, was Datenerfassung anbelangt, zu ganz großen Teilen zumindest. Und hatte, das finde ich immer noch krass im Nachhinein, hatte einfach mehr Impact auf das Thema, welche Daten erfasst werden können, als am Ende die EU, wenn man es mal so runterbrechen wollen würde, mit einer Grundverordnung. Also es ist schon krass, wie viel Macht dann am Ende so eine Plattform am Ende wie Apple hat. Und ja, das sei dort im Prinzip hat sich das Thema massiv stark verändert, weil einfach grundlegend weniger Daten erfasst werden, weil die Nutzerinnen und Nutzer da draußen dann am Ende freiwillig oder teilweise auch unfreiwillig dem nicht mehr zustimmen, dass Daten erfasst werden. Also Apple hat das sehr, sagen wir es mal, datenschutzfreundlich, nennen wir es mal so, visuell konfiguriert, dass sehr viele Leute einfach der Datenerfassung nicht mehr zustimmen. Und am Anfang hat es ein bisschen abgefuckt, wenn ich ehrlich bin, aber mittlerweile, wenn man ein bisschen rauszoomt, ist eigentlich klar, dass das ein gesellschaftlicher Wandel ist, dass die Leute gar keinen Bock mehr drauf haben, dass man so super personalisiert irgendwelche Daten von ihnen erfasst. Ja, und long story short, im Laufe der letzten 3 Jahre jetzt wiederum, seit dem iOS-Update, hat sich halt sehr viel verändert und sehr viel getan und die Werbeplattform wie eben Meta hat sich sehr stark verändert und ist eben jetzt an dem Punkt, dass die Ausspielung von Werbeanzeigen sehr stark über einen Content-getriebenen Algorithmus, so kann man es glaube ich formulieren, passiert und demnach so ein bisschen wie die For You-Page auf TikTok ist. Das heißt, das System checkt halt, okay, du, Tim, interessiert sich für Katzenyoga beispielsweise und schaut sich irgendwie gerne Inhalte zum Thema Katzenyoga an und dann spielst du dir einfach mehr Inhalte in diese Richtung aus. Also ganz grob, ganz vereinfacht formuliert funktioniert es halt in dieser Logik und demnach ist halt der Input, den du in den Werbeanzeigenmanager gibst in Form von Bildern, Texten, Videos, was auf deiner Landingpage passiert, natürlich auch maßgeblich mittlerweile halt dafür relevant, wen du erreichst und viel, viel, viel weniger bis kaum mehr noch dein Targeting, was du also als Targeting eingrenzt, außer du benutzt Kampagnen, die kein klares Performance-Ziel verfolgen. Also wenn du zum Beispiel eine Video-View-Kampagne hast, wenn du eine Reichweiten-Kampagne hast und nur auf reine Impressionen optimierst, dann macht es weiterhin Sinn, dass du dein Targeting etwas granularer definierst, sagen wir es mal so. Aber bei einer Kampagne, die eben auf ein Datensignal hin optimiert, wie ein Kauf, der auf deiner Website gemessen wird, oder ein Lead, der auf deiner Website gemessen wird, kannst du, ich nenne das jetzt mittlerweile immer, die algorithmische oder AI-getriebene Optimierung der Plattform sehr stark nutzen und schränkst eigentlich im Targeting gar nichts mehr ein.
Das ist natürlich so die Magic, die Facebook gerne auch verkauft, würde ich jetzt mal ketzerisch behaupten. Ich denke halt, ja, okay, iOS-Update, das stimmt, da hat es viele Einschränkungen gegeben für die sogenannten Core Audiences und Lookalike Audiences. Das sind eben die Audiences oder die Targetings, die du als Advertiser selber sammeln kannst, indem du schaust, okay, wer war denn auf meiner Webseite oder wer ist den Leuten, die auf meiner Webseite waren, am ähnlichsten? Oder wer, ja, hat jetzt meine App installiert? Sowas kann man alles nicht mehr so gut tracken, weil Apple eben nativ eingebaut hat, dass man so ein Tracking ablehnen kann, ohne dass irgendwer sonst da noch dazwischen funken kann. Mal davon abgesehen, dass man das auch gar nicht erheben sollte, wenn die Nutzer nicht zustimmen, aber so geht es eben nativ in dem Device selber und das Device selber, also das iPhone, lässt es dann auch nicht mehr zu. Was davon allerdings nach wie vor nicht betroffen ist, und das hat mich gewundert, also du sprichst jetzt gerade davon, okay, wenn du Kampagnen hast, die nur auf Impressionen optimieren oder die eher so im Upper Funnel sind, die mehr Branding machen sollen und nicht abverkaufen, dann kann man halt auch schon noch anders targeten. Was mich immer gewundert hat, es gibt ja auch sogenannte Core Audiences. Also wenn ich jetzt Katzenyoga verkaufen möchte, dann nehme ich vielleicht Leute, die Katzen mögen und Yoga mögen und schneide die zusammen und nehme dann halt die, die beides gleichzeitig mögen und spiele an die mein Produkt aus. Funktioniert das heute nicht mehr? Macht das keinen Sinn?
Bei einer klassischen Performance-Kampagne würde ich dir das vielleicht als Test noch empfehlen, aber ich würde mit einer sehr, sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Kampagne, bei der du weniger Einschränkungen im System vorgibst, besser für dich funktioniert hinsichtlich Abverkauf, weil das System halt besser checkt, wem es die Ad ausspielen soll und weniger Restriktionen dabei hat. Das funktioniert tatsächlich, auch wenn es intuitiv nicht so logisch erklingt, macht es einfach in der Praxis einen großen Unterschied und funktioniert in den meisten Fällen besser. Aber es funktioniert eben deswegen, weil das System auf ein finales, nennen wir es Business Goal, hin optimiert, wie zum Beispiel einen Verkauf. Wenn du jetzt eine mehrstufige Strategie aufbaust, und daran scheitern eigentlich auch die allermeisten, dass sie differenzieren in dieser Strategie zwischen was ist Performance und was ist eher Mid- oder Upper Funnel. Und wenn du sagen würdest, okay, ich mache eine Struktur in einer Weise, dass ich eine Sales-Conversion-Abverkaufskampagne habe, eine Performance-Kampagne habe und on top baue ich noch eine Kampagne, die mir neue Reichweiten erschließt, also eine klassische Reichweitenkampagne habe, dann würde ich dir in jedem Fall empfehlen, die Reichweitenkampagne genauso einzugrenzen, wie du es gerade auch skizziert hast, also auf Leute, die sich eben für diese zwei Merkmale in gewisser Weise interessieren und die dann auch miteinander verknüpfen. Und in gewisser Weise ist dann bei dieser Welt oder in dieser Welt dann alles noch so, wie es früher mal war, was das Thema Targeting anbelangt, weil meiner Ansicht nach geht es bei Consideration-Kampagnen, alles was mit Traffic zum Beispiel zu tun hat, oder Upper-Funnel-Kampagnen, alles was mit reinen Impressionen zu tun hat, nicht darum, dass du die günstigsten Ergebnisse bekommst, also zum Beispiel die günstigsten, cheapesten Impressionen und die meisten Kontakte, sondern es geht darum, dass du die richtigen Leute in dem Moment erreichst. Und dadurch, dass es algorithmisch in gewisser Weise da bei diesen zwei Maßnahmen keine so starke Optimierung gibt, wie bei der Performance-Kampagne, wo ja hin auf den Abverkauf optimiert wird, sondern es wird rein auf eine Impression optimiert, musst du es da stärker eingrenzen und solltest du da das Targeting stärker einfangen in gewisser Weise. Und ein Beispiel dazu, wir haben einen Kunden aus UK, extremst erfolgreich dieses Jahr, Runrate weit über 50 Millionen Euro Umsatz. Und in UK ist der Muttertag, wer es nicht wusste, ist im März, habe ich auch nicht gewusst, vor ein paar Jahren, aber ist so. Das heißt, es ist ein bisschen lustig zu sehen, dass halt Muttertag irgendwie in anderen Ländern an anderen Daten stattfindet. Und zum Muttertag haben wir exakt genau diese Struktur, die ich gerade skizziert habe, genutzt. Wir hatten eine Kampagne, da geht es um Schmuck, die hin auf Abverkauf optimiert hat. Ganz klassische Sales-Kampagne im Ads Manager, Open Targeting, alle Menschen in UK, 18 plus, fertig. Das war's. Und halt natürlich dann die richtigen Werbeanzeigen zum Thema Muttertag da eingefügt. So wie eben eine Performance-Kampagne heutzutage in den meisten Fällen zumindest aussehen sollte. Wenig bis keine Eingrenzung im Targeting. Parallel dazu hatten wir aber eine Reichweitenkampagne, also haben auf Impressionen hin optimiert. Und das wiederum haben wir eingegrenzt auf das Interesse Muttertag, weil das gibt's witzigerweise im Werbeanzeigenmanager. Und haben dann auch die Demografie etwas stärker eingegrenzt, bisschen nach Alter nochmal selektiert, nicht ganz Open-End nach oben sozusagen das Alter eingegrenzt. Und dann hatten wir quasi parallel zwei Kampagnen. Die eine hat für Impressionen, für Reichweite in einer Audience, die hoffentlich relevant ist, gesorgt. Und die andere hat dann für Abverkaufs gesorgt. Und das hat in der Kombination richtig, richtig gut funktioniert. Und auch da muss ich dazu sagen, diese Denkweise, diese Vorgehensweise haben wir vor vielleicht einem Jahr oder anderthalb so auch noch nicht verwendet. Da hätte ich gesagt, ja, Reichweitenkampagnen, eher nicht, würde ich eher nicht machen. Aber es macht Sinn. Es macht Sinn, besonders dann, wenn du Probleme damit hast, neue Zielgruppen zu erreichen. Also wenn deine Neukundenquote zum Beispiel sinkt, das haben super viele Brands in diesem Jahr, in 2024 als Problem. Vor allem nach all den Zeiten, in denen hart auf Profitabilität optimiert wurde. Irgendwann trocknet dir einfach die neue Reichweite aus und dann machen solche Ansätze Sinn, wie eben das, was ich gerade skizziert habe. Und wie gesagt, also demnach hängt es in gewisser Weise an der Weggabelung, die du wählst. Wähle ich Weggabelung Performance, dann hart formuliert vergiss das Targeting, dann sind Creatives dein Targeting. Weggabelung, ich möchte mehr Kontakte, mehr Impressionen, dann yo, Targeting einsetzen.
Okay, mich wundert aber immer noch irgendwie, also gibt es nicht so Fälle, wo man sagt, okay, da würde ich jetzt trotzdem noch diese vorgefertigten Schubladen, die Facebook im Targeting anbietet, nutzen. Sagen wir mal, jemand ist dort mit einem kleinen Budget, der vielleicht gar nicht auf so ein offenes Targeting gehen kann, ganz Deutschland, weil dort gar nicht genug Leute erreicht werden, damit der Algorithmus lernen kann. Ab welchem Budget würdest du sagen, könnte sowas vorliegen, wenn du der Meinung bist, dass es das gibt?
Also das Budget ist eigentlich, also anders ausgedrückt, die Zielgruppengröße hat, also zumindest für die Conversion-Kampagnen, keinerlei Impact auf dein Budget. Mhm. Die Zielgruppengröße oder die Reichweite hat natürlich bei einer Reichweitenkampagne einen Impact. Das heißt, logischerweise kriegst du für mehr Budget mehr Reichweite. Das ist soweit, glaube ich, klar. Das heißt, wenn ich jetzt 5 Euro am Tag einsetze, erreiche ich natürlich weniger Menschen, als wenn ich 5.000 Euro am Tag einsetze. Das ist soweit erstmal klar. Bei einer Conversion, bei einer performance-getriebenen Kampagne ist die Denkweise in gewisser Weise, was bezahle ich vermutlich oder auf Basis historischer Werte für ein Ergebnis, was der Algorithmus mir liefert, für einen Verkauf beispielsweise. Und wenn ich eben, sagen wir mal, 20 Euro im Durchschnitt bezahle, auf Basis historischer Werte, oder angenommen, mein durchschnittlicher Warenkorb liegt irgendwo bei 50 Euro, dann werde ich realistischerweise irgendwo bei 15 bis 20 Euro Kosten pro Kauf rauskommen. Das ist einfach die Mathematik, die fast immer eintritt, so ganz grob einfach. Wenn ich jetzt sage, 20 Euro prognostiziere oder weiß, dass ich bezahle, für einen Kauf, dann ist die mathematische Formel, ganz grobe Faustformel, dass ich 2 bis 3 Mal diesen Kosten pro Kauf multiplizieren kann und dann habe ich mein Tagesbudget. Das heißt, mit 60 Euro zum Beispiel könnte ich ganz Deutschland bespielen in einer Conversion-Kampagne und es würde funktionieren. Das heißt, die Zielgruppenreichweite ist da sogar eher von Vorteil. Je mehr Reichweite, desto mehr Freiraum für den Algorithmus, desto günstigere Ergebnisse tatsächlich. Aber bei der Reichweitenkampagne oder auch bei einer Traffic-Kampagne ist es natürlich so, dass wenn du weniger Budget eingibst, kriegst du weniger Reichweite und logischerweise auch weniger Traffic. Mhm. Genau, und so ist in gewisser Weise eine grobe Denkweise da drauf.
Okay, haben wir jetzt eigentlich schon geklärt, was der Satz bedeuten soll? Creative is the new targeting? Also ich verstehe es so nach dem Motto, dass Creative sucht sich seinen Weg und targetet damit quasi selber.
Genau, also im Prinzip, du kannst sagen, wenn du jetzt mal ein Video anschaust, ist zum Beispiel die Hook mehr oder weniger dein Targeting. Was du in der Hook zeigst, wie du die Hook aufbaust, welches Problem du in der Hook ansprichst, entscheidet darüber, wer auf das Video reagiert, entscheidet darüber, wer das Video ausgespielt bekommt und entscheidet darüber, welche, nehmen wir es mal, weitere Kohorte dann ein Video sieht. Und die For You-Page bei TikTok ist dafür am exemplarischsten oder kann man dafür halt ganz gut heranziehen, weil genauso funktioniert TikTok. Erst letzte Woche bei unserem Team-Event Besuch von TikTok gehabt, liebe Grüße, die haben uns das auch nochmal gezeigt. Im Endeffekt ist halt so, du publishst ein Video auf TikTok, dann wird dieses Video an die erste Kohorte, an die erste Gruppe von Menschen ausgespielt, irgendwas zwischen 100 und 200 Personen. Wenn die positiv auf dieses Video reagieren, geht's an die nächste Kohorte, das sind glaube ich so 500, 600 Leute, die positiv reagiert, an 1000, 2000 Leute, und wenn die immer noch positiv reagieren, geht's viral. Und genauso im Prinzip oder sehr ähnlich zumindest funktioniert dann auch die Ausspielung im Targeting. Das System checkt quasi, wer reagiert hier drauf, was haben die Leute dann wiederum gemeinsam mit anderen Leuten, und demnach kann man halt sagen, Creative ist das Targeting und entscheidet darüber, wer die Ad sieht.
Ein Zwiebeltargeting sozusagen. Es geht immer von Kohorte zu Kohorte.
Ja, gut. Also beim Targeting, du erzwingst ja die Kohorten irgendwie in gewisser Weise übers Budget. Also da kann man, es hinkt ein bisschen der Vergleich, aber die For You-Page ist halt irgendwie ein ganz greifbares Beispiel dafür, wie das ganze Ding funktioniert. Oder anderes Beispiel ist, wenn du dich, weiß ich nicht, zum Thema Urlaub irgendwie informierst und ein bisschen auf Instagram ein paar Hotels anschaust, ist ja immer faszinierend, wie krass schnell dann das ganze System umschwenkt und sagt, bam. Da interessiert sich jemand für irgendwelche Hotels im Allgäu, bam, du siehst nur noch Werbeanzeigen für Hotels im Allgäu. Also genau so im Endeffekt funktioniert das ganze Ding mittlerweile.
Ja, okay, interessant. Du hattest so ein schönes Slide geliefert, wo drauf steht, Strategie ist größer als die Botschaft, größer als die Anzeigengestaltung, größer als das technische Setup, also wichtiger.
Genau. Ja, im Prinzip, Wir haben erst vor ein paar Tagen auch bei uns auf unserer Webseite einen Branchenreport veröffentlicht, einen Social Ads Branchenreport, und da geht es auch um dieses Thema. Und am Ende ist quasi das, was sehr viele Werbetreibende da draußen wahrnehmen, dass im Werbeanzeigenmanager so viele Dinge automatisiert laufen wie noch nie zuvor. Du musst dir nicht mehr so richtig viele Gedanken darüber über die Auswahl der Platzierungen machen, zumindest bei deinen Performance-Kampagnen. Du musst dir über das Budgetverteilungsthema nicht mehr so viele Gedanken machen. Alles ist quasi automatisiert. Bis hin zu teilweise die Werbeanzeigengestaltung ist ja mittlerweile auch schon automatisiert. Bei Meta beispielsweise die Advantage Plus Creatives, die Werbeanzeigen, Bilder zum Beispiel leicht verändern. Noch leicht, aber ist der erste Schritt in Richtung generative AI, vermutlich im Werbeanzeigenmanager. Also eigentlich die ganze Kette, die du halt an Aufgaben in gewisser Weise hast, ist fast automatisiert oder ein Großteil davon. Trotz allem sehen halt nicht alle zumindest gute Ergebnisse oder strugglen halt einfach damit, auch die Ergebnisse zu erreichen, die sie vor 2-3 Jahren hatten. An die Profitabilität ranzukommen von vor 2-3 Jahren, schaffen nicht mehr alle. Und das eben halt trotz dieser Automatisierung. Und deswegen ist es halt immer wieder wichtig, dass man ja sich einfach anschaut, womit verbringe ich hier die Zeit? Worauf fokussiere ich mich hier? Fokussiere ich mich auf die Arbeit im Werbeanzeigenmanager, irgendwelche Knöpfe zu drücken, irgendwas mal ganz schnell AB zu testen, irgendwelche Interessen da einzufügen, die irgendwie keiner mehr so richtig testen muss? Oder fokussiere ich mich auf die Strategie, auf die Arbeit am Werbeanzeigenmanager? Und das ist damit gemeint. Also mache ich mir Gedanken darüber, ob meine grundsätzliche Botschaft noch relevant ist, weil das ist auch im Push-Marketing insbesondere sehr, sehr, sehr wichtig, einfach mal rauszuschauen, bin ich noch relevant mit meiner Botschaft? Oder wie reif in gewisser Weise ist der Markt, in dem ich mich jetzt befinde? Hat sich der Reifegrad meines Marktes verändert? Benutze ich dieselbe Werbebotschaft wie vor einem Jahr? Obwohl ich schon ein Jahr lang den ganzen Markt ja educated habe, andere Werbetreibende das auch getan haben und irgendwann keiner mehr auf diese Botschaft reagiert, weil alle schon alles gehört haben. Solche Themen. Oder im E-Commerce wähle ich die richtigen Produkte grundlegend überhaupt aus? Also interessiert sich überhaupt für dieses Produkt ein Neukunde potenziell? Ist es ein Neukundenangebot? Wie sieht es mit der Margenstruktur aus? Geht es finanziell überhaupt auf? Das sind die ganzen Themen, die den ganz, ganz, ganz großen Impact haben. Und das sind eben die Themen, die auf der Strategieebene anzuschauen sind. Davon abgeleitet kann man dann eben die Anzeigengestaltung aufbauen, eine Creative-Strategie aufbauen, und wenn ich das dann habe, dann kann ich erst die Account-Strategie und das Account-Setup, also die Kampagnenstrukturen, aufbauen. Das ist exakt genau das Framework, was wir verwenden bei uns, wenn wir eine Strategie-Roadmap aufbauen. Wir schauen uns immer erstmal die Ebene an. Was ist die Gesamtstrategie? Wie können wir aus der Gesamtstrategie eine Creative-Strategie aufbauen? Wie kann davon abgeleitet ein Testing-Roadmap aussehen? Und erst dann bauen wir Account-Strukturen. Und früher war es genau umgekehrt. Früher haben wir erstmal eine Account-Struktur gebaut und dann haben wir uns überlegt, wow, cool, okay, was machen wir jetzt für Creatives da rein? Also das hat sich komplett verändert und komplett gedreht.
Sehr spannend. Geht aber vielleicht auch eher so in die Richtung von, ja, das, was, sage ich jetzt mal, seniorige Marketeers, die nicht in der Zeit von Facebook in ihren Job eingetreten sind, viel besser mit umgehen können, weil sie da auch viel mehr Erfahrung mit haben, würde ich sagen.
Das kann schon sein, ja. Also ich glaube, im Prinzip Marketinggrundlagen, wenn man so will, und teilweise auch BWL-Grundlagen, so wie zum Thema, irgendwann habe ich auch mal studiert, wie du vorhin erwähnt hast, stimmt.
Ja.
Und irgendwann mal BWL studiert, tatsächlich brauchst du auch ein bisschen BWL-Grundlagen, und meiner Ansicht nach überraschend viele sogar. Also bei uns in unserem Training für Inhouse-Teams ist es tatsächlich so, dass es Inhalte gibt, die eigentlich BWL sind, die gar nichts mit Social Ads zu tun haben. Aber es zeigt sich halt einfach, der Markt in gewisser Weise braucht das. Beispielsweise, wie berechne ich überhaupt mein Break-Even? Also, dass ich Break-Even bin, mein Break-Even-Point. Wie berechne ich meine Profitabilität? Wie berechne ich Profitabilität, wenn ich skaliere? Weil dann tritt sowas ein wie Fixkostendegression. Wie berechne ich das überhaupt? Also solche Dinge sind auch mit dabei und gehören halt auch zur Strategie dazu. Und da hat es mich selbst ein bisschen überrascht, dass da offensichtlich noch so ein bisschen Nachholbedarf dann am Ende bei manchen vorhanden ist.
Okay. Ich würde gerne mal so ein bisschen unter die Motorhaube von Facebook schauen und mal überlegen, was für Daten werden da eigentlich genutzt und wo kommen diese her? Also wir haben jetzt schon angesprochen, dass man ja Verhaltensdaten sammeln kann über die eigene App, über die eigene Webseite. Ne? Also interagiert jetzt mein User mit meiner Website, dann kann ich ihn, wenn er sagt, ja, ich möchte das, getrackt werden. Und dann kannst du sehen, was er dort auf der Webseite tut, ob er konvertiert oder nicht, ob er eine App installiert oder was auch immer die Conversion sein soll. Kannst da eben Audiences draus bauen und die dementsprechend targeten. Das sind die genannten Custom Audiences beziehungsweise Lookalike Audiences, die man damit dann zusammenstellen kann. Es gibt ja aber auch noch andere Kategorien von Targetings, die Core Audiences. Da muss man sich ja auch mal überhaupt Also das sind diese sogenannten Schubladen, ne? Das sind die Leute, die Katzenyoga mögen. Und wie kommen die eigentlich zustande? Wäre jetzt mal eine Frage. Also ich habe eine Idee, wie das zustande kommen könnte. Und vor allen Dingen, wie geht so ein Algorithmus dann vor? Also wir haben jetzt gerade eben auch so dieses For You-Targeting von TikTok erwähnt, ne, dass eben Kohorten durchgetestet werden. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen, damit man auch versteht, wie diese ganze Magic zustande kommt.
Ja, mittlerweile ist es mir so ganz schlimm, als Facebook zu Meta wurde. Das war sicherlich auch einer der Gründe, warum die ein Rebranding gemacht haben. Nicht nur, weil sie hier Metaverse als Grundstrategie ausgerufen haben, sondern weil irgendwann die Marke Facebook ein bisschen ramponiert war, sagen wir es mal so. Das werden die allermeisten ja auch immer wieder mitbekommen haben und das ist auch immer wieder in den Medien, wie viele krasse Daten Facebook sammelt, welche Daten Facebook hat und das ist halt einfach nun mal so oder war zumindest so sehr, sehr, sehr stark in der Vergangenheit. Es wird zunehmend für sie halt schwieriger, deswegen verändern sie sich natürlich auch und versuchen selbst natürlich auch als Privacy-First-Company irgendwie wahrgenommen zu werden. Aber am Ende sammeln sie natürlich Daten und ich glaube, sie sammeln halt einfach alle Daten, die sie bekommen können. Deine Nutzung auf Facebook grundsätzlich. Mit wem bist du connected? Mit welchem Freund bist du verbunden? Mit welchem Unternehmen bist du verbunden? Welches Unternehmen hast du in Anführungszeichen geliked oder welchem Unternehmen folgst du? In welcher Gruppe bist du drin? Welche Facebook-Events, mit welchen Facebook-Events interagierst du? Wie viel Zeit verbringst du auf welchem Content-Piece? Wie lange schaust du dir ein Video an? Was ist das für ein Video? Alles ist am Ende im Hintergrund eine Datenbank und die ist, ja, mit Schlagworten, wenn man so will, versehen, transkripiert. Natürlich können auch Inhalte von Bildern ausgelesen werden. Alles ist in gewisser Weise eine Datenbank und das System checkt halt, okay, schau mal, der Tim, der bringt relativ viel Zeit auf einem Bild mit einer Katze, die gerade irgendwie Yoga macht, scheint da wohl Interesse an dem Thema zu haben. Also über diese Art und Weise wird halt quasi dein Datenprofil immer tiefer angereichert. Also alles, was du auf der Plattform machst und mit wem du Kontakt hast, und wie intensiv du mit jemandem Kontakt hast. Also alles im Endeffekt. Aber auch nach wie vor, soweit halt eben möglich, Daten, die außerhalb der Plattform generiert werden können. Welche Websites du besuchst insbesondere oder natürlich auch, welche Datensignale halt von Werbetreibenden grundsätzlich gesendet werden, wenn du das erlaubst. Und dadurch entsteht halt ein ultra krasses Profil von dir, ein sehr mehrdimensionales Profil von dir und von ganz vielen anderen Menschen. Und das wird dann wiederum anonymisiert in den Schubladen, wie du sie genannt hast, den Werbetreibenden als Zielgruppe oder als anonymisierte Zielgruppe zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich werde jetzt nicht sehen, dass ich dich im Targeting erreiche, aber ich werde halt sehen, dass ich eine Person erreiche, die sich halt für genau diese Themen interessiert.
Ja, finde ich sehr spannend. Ich denkt da ja auch schon eine gewisse Zeit drüber nach, was gibt es da eigentlich, beziehungsweise wir haben uns ja auch auf der All Facebook Marketing damals noch gesehen, wo ich den Vortrag gehalten hatte über die Facebook-Algorithmen, wie die eigentlich funktionieren. Ich finde die Kategorien wichtig, über die wir sprechen. Also du hast ja einmal gesagt, okay, alles, was du machst, wird erstmal in kategorisiert. Ja, also ist das jetzt eine Katze, die Yoga macht oder ist das irgendwie ein Video, was andere Inhalte hat? Es wird transkribiert. Es werden halt ganz, ganz viele Merkmale von Inhalten generiert. Das alleine ist schon sehr, sehr feinteilig. Und die zweite Kategorie, mit der das dann gematcht wird, ist das Verhalten der Nutzer. Also, wie lange guckt man sich ein Video an? Klickt man da drauf? Konvertiert man? Macht man irgendwas anderes? Guckt man sich drei Webseiten über Yoga mit Katzen hintereinander an? Das sammelt dann eben der Facebook-Pixel. Du musst jedes Mal grinsen, wenn ich Katzen-Yoga sage.
Ich finde es schön, dass wir den ganzen Podcast jetzt auf dem Thema Katzen-Yoga aufbauen. Das hat so eine Stringenz, das gefällt mir.
Ja, ich finde das auch lustig. Jetzt muss ich das erste Mal lachen. Ich habe die ganze Zeit versucht, mich zusammenzureißen.
Komm, bei Katzen-Yoga muss man auch mal grinsen.
Weißt du? Ich bring's meinem Kater bei.
Ja. Ja, ich glaube, Katzen-Yoga ist ja so, dass du Yoga machst und die Katze ist mit dabei, nicht, dass die Katze Yoga macht. Aber naja,
ich
bin kein Profi.
Tatsächlich, vielleicht sollte ich mich damit auch selbstständig machen, denn es gibt eine Katze, also wir haben insgesamt drei und die eine ist halt sehr, sagen wir mal, einerseits anhänglich und andererseits fordert sie das auch sehr gut ein und die läuft dann halt tatsächlich auf dir rum, während du Yoga machst, das ist dann schon witzig.
Also machst du schon Katzen-Yoga,
bist schon am Start. Genau, ich stelle die Webcam demnächst morgens auf, wenn ich da im Schlafanzug im Wohnzimmer Katzen-Yoga mache, dann könnt ihr daran auch teilhaben und mir was spenden für den Kanal. Muss ich ja auch monetarisieren. Aber ich schweife ab. Also die Kategorien. Wir haben auf der einen Seite halt die Content-Kategorien und auf der anderen Seite das Verhalten, was eben gewünscht ist sozusagen. Und das wird dann eben mit Wahrscheinlichkeiten versetzt oder berechnet. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei demjenigen, dass er bei der und der Content-Kategorie das und das macht? was auch immer die Handlung ist, ob auf Facebook, ob außerhalb von Facebook. Also auf Facebook hat Facebook natürlich immer noch alle Möglichkeiten, irgendwelche Interaktionen zu sammeln und zu kategorisieren mit den Inhalten. Was macht der Nutzer denn da eigentlich? Ja, hat der eine hohe Wahrscheinlichkeit zu konvertieren oder nicht? Außerhalb hat man eben den Facebook Pixel. Das ist das Stück Code, was auf Websites eben funktioniert und solche Daten sammelt. Auch Inhalte von Websites kategorisiert. Ja, also nicht, dass man denkt, nur das Verhalten der Nutzer wird auf den Webseiten dann analysiert. Nein, auch die Inhalte der Webseiten werden dann nochmal kategorisiert. Sind da Bilder mit Katzen drauf oder welche Worte sind in den Inhalten vorhanden? Da geht es dann auch weiter. Und das gleiche Thema funktioniert dann mit, wie hieß das noch, das App-Kit. Also wenn du jetzt eine App hast, das ist der Name dafür, ne? Ich bin zu lange raus aus
dem Game. Ja, das SDK halt, ja. Das App-SDK,
ja. Das App-SDK. Und das macht quasi das Gleiche, was der Facebook Pixel macht, nur eben halt für Apps. Das sind die Datenquellen und wie diese Datenbanken dann eben auf Facebook gebaut werden. Und was passiert dann damit? Also es werden zum Beispiel diese Targetings daraus gebaut, die dann ein Advertiser in seinem Ende einstellen kann, anonymisiert. Die Klardaten hat Facebook halt trotzdem noch, beziehungsweise Meta. So wie du es auch gerade beschrieben hast. Und die Algorithmen greifen aber genauso darauf zu. Und die machen dann eben diese ganze Magic, dass im Hintergrund immer wieder Wahrscheinlichkeiten berechnet werden. Konvertiert der Florian jetzt bei Katzenyoga oder nicht? Konvertiert der Tim? Und ja, weiß nicht. Der eine hat einen Bart, der andere hat keinen Bart. Konvertiert der dann? Ist das irgendwie im Profilbild drin? All sowas funktioniert dann unter der Haube. Ja. Und das ist aber nach wie vor eigentlich gleich, nur dass durch einige Updates, eben zum Beispiel wie bei der iOS Tracking Prevention oder diesem Update, dass man selber aussuchen kann, ob man getrackt werden möchte oder nicht, diese Daten gar nicht mehr so viel zur Verfügung stehen.
Genau, das heißt, der Algorithmus muss mit weniger Daten klarkommen. Korrekt.
Ja, wobei es ja aber auch noch Vergangenheitsdaten gibt, ne? Es ist ja so, dass jetzt aus der Zeit vor diesen Updates ja auch noch sicherlich Daten verfügbar sind bei Facebook von vor, weiß ich, vor wie vielen Jahren ist das passiert? 2, 3 Jahren?
Ja, 21, ja. 2021, ja.
Ja, genau.
Ja, gibt's bestimmt. Und ich glaube, auf Basis dessen haben sie auch quasi das ganze System umgebaut. Die sagen immer dazu, wir haben das Flugzeug, während es fliegt, von Kerosin auf Benzin oder wie auch immer umgebaut. Und irgendwie ist es wahrscheinlich auch wahr. Und ja, da haben die sicherlich auch historische Daten verwendet. Ob die jetzt immer noch verwenden, weiß ich nicht. Vermute ich eher nicht. Ich glaube, sie haben einfach den Anteil der Gesamtgewichtung in dieser Wahrscheinlichkeitsberechnung von externen Daten mehr auf interne Daten verändert und deswegen halt vor allem auf das Creative bezogen die Gewichtung verstärkt dessen wahrscheinlich.
Wir spekulieren jetzt. Ich spekuliere mal in die andere Richtung. Die Algorithmen greifen aber genauso darauf zu. Und die machen dann eben diese ganze Magic, dass im Hintergrund immer wieder Wahrscheinlichkeiten berechnet werden.
Oh ja, kann ich auch noch. Die waren gut.
Ja, da konnte man dann eben von einem Datenbroker sich einen Datensatz zusammenstellen lassen. Hier die und die Nutzer mit der und der Telefonnummer, die haben, weiß ich nicht, 3 Großbildfernseher zu Hause und eine Katze und eine Yogamatte und scheinen also besonders durch die 3 Großbildfernseher besonders viel Kohle in der Tasche zu haben. Und das sind irgendwie diese 50.000 in Deutschland, die konnte man sich dann eben als Targeting einstellen lassen in Facebook und dementsprechend anstellen. Das, was Facebook aber dadurch an Erfahrungswerten gesammelt hat mit diesen Daten, kann ich mir vorstellen, haben sie auch noch in ihre Datenbanken einfließen lassen. Das heißt, hat irgendjemand diese Targetings genutzt, war für denjenigen natürlich nach der Kampagne zu Ende, dann waren die Daten genutzt, okay, machen wir die nächste Kampagne. Facebook hat damit seine Erfahrungswerte aufgebaut und kann dementsprechend auch noch seine Targetings feintunen, beziehungsweise ich spreche jetzt im Präsens, das ist die Vergangenheit gewesen, diese technische Möglichkeit gibt es nicht mehr, wurde im Zusammenhang mit Cambridge Analytica dann auch abgestellt. Da kamen ja einige Maßnahmen von Facebook, wo sie gesagt haben, okay, hier überspannen wir wohl den Bogen, sieht nicht ganz so gut nach außen aus, wenn wir das weiterhin machen, das machen wir jetzt mal nicht mehr. Was kann ich mir vorstellen, dass Facebook vielleicht auch immer noch von Datenbrokern selber Daten ab und zu mal kauft und damit auch seine Kategorien nochmal schärft. Glaubst du, Facebook braucht das oder sind die zu gut?
Zu gut im Sinne des Moralischen oder zu gut im Sinne des Algorithmischen?
Wenn ich mich jetzt für eine Seite entscheiden muss, dann des Algorithmischen, also zu gut in dem, was sie tun.
Ich würde überrascht sein, aber ich erlebe jeden Tag Überraschungen, aber ich würde überrascht sein, wenn sie sich aufgrund der Erfahrung rein strategisch zu sehr von externen Datenquellen abhängig machen. Ich glaube, es ist völlig klar, dass auch aus dem Grund natürlich der extrem starke Push Richtung Metaverse passiert, damit sie auch die Plattform, die Hardware ownen und sowas wie eben bei Apple nicht mehr passieren kann, weil sie ja keine Einwirkung haben. Sie sind nicht der Plattform-Owner. Und deswegen pushen sie auch natürlich so stark Richtung Metaverse und wollen ja unbedingt dann da das Apple des Metaverse sozusagen werden. Deswegen würde es mich überraschen, wenn sie sich von so externen Quellen rein strategisch einfach so stark abhängig machen und nicht stattdessen eher auf die internen, für sie immer einsehbaren Daten mehr Gewichtung legen oder darauf mehr Gewichtung legen. Aber du, ich erlebe jeden Tag Überraschungen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Von dem her, alles ist möglich.
Ja gut, abhängig machen ist ja jetzt natürlich direkt eine Größenordnung, die ziemlich krass wäre, aber dass man jetzt vielleicht im Kleinen ab und zu mal hier so ein bisschen Daten kauft.
Ja, bist du ja trotzdem immer noch abhängig davon, dass du externe Daten brauchst. Das Ganze kann natürlich auch für deine Marke an sich, wenn ähnliche Dinge wie Cambridge Analytica passieren, sieht das Ganze dann wieder nicht so gut aus. Also ich habe halt meine naive Hoffnung, dass aus der Vergangenheit immer ein bisschen gelernt wird und dass man dann immer versucht, in der Zukunft das so ein bisschen besser zu machen, aber ich bin ja auch kein börsennotiertes Unternehmen. Von dem her ist da später vielleicht nochmal ein anderer Entscheidungswind.
Ja, es ist erinnert mich gerade auch so ein bisschen vom, weil wir jetzt öfters auch nochmal auf das Ethische zu sprechen kommen, erinnert mich an einen Podcast, den ich mit dem Philipp Freitag von Loringhofen gemacht habe, wo wir irgendwann zur These kamen, also wenn wir Datenschutz und auch Meta, spreche ich jetzt mal von wir, richtig betreiben, in dem Sinne, dass wir den User-Opt-in dann auch würdigen, dann sind Daten für uns ein Rohstoff, der auch nachwächst. Und wenn wir das eben nicht tun, so wie es eben über Jahre passiert ist, nicht nur bei Meta, Facebook, sondern auch bei anderen Unternehmen, die diesen Bogen überspannt haben, merkt man halt, die Daten wachsen nicht mehr nach. Der eine Einschnitt kam jetzt über Apple. Ja, manche mögen sagen, Apple hat damit auch so seine Business-Ziele und möchte seine eigene Plattform schaffen und in solchen Feldern vielleicht aktiv werden und Wettbewerb dadurch dann ein bisschen ärgern. Kann ich mir durchaus vorstellen. Das andere, was ich denke, ist aber auch, Apple denkt ja sehr, sehr viel über User Experience nach und über das, was der Nutzer möchte. Und wenn sie für sich erkannt haben, den Nutzern ist Privatsphäre sehr, sehr wichtig, haben sie sowas auch vielleicht deshalb gemacht. Also ich glaube, dass wir Data-Typen, Digitalos, Advertiser, schon darüber nachdenken sollten, wie nachhaltig gehen wir mit Daten um, wachsen die noch nach, wenn wir zu viel damit machen, was eigentlich nicht gemacht werden sollte.
Ja, also da widerspreche ich dir gar nicht. Und ich glaube, am Ende natürlich muss man das irgendwie, es ist sehr vielschichtig. Man kann jetzt irgendwie so ein bisschen ethisch-moralisch drüber diskutieren, was ist richtig, was ist falsch, was würde man selbst auch, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, mit seinen eigenen Daten sehen wollen oder was halt eben nicht. Am Ende im Marketing und ja, da befinde ich mich halt Tag für Tag, ist es auch irgendwie eine unternehmerische Entscheidung häufig. Also ist es sehr schwer, da alles richtig zu machen. Und es gibt immer irgendwie so ein bisschen einen Bereich, der, ich will gar nicht sagen, das ist eine Grauzone, aber ich will sagen, da gibt es vielleicht keine richtig finale Antwort darauf. Und dann ist die unternehmerische Entscheidung in gewisser Weise, wie viel Vorteile habe ich, wenn ich es mache, versus wie viel Risiko gehe ich damit ein, versus was macht der Markt, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil wenn alle in eine gewisse Richtung rennen und ich bin der Einzige, der Mutter Teresa ist, dann habe ich einfach einen Wettbewerbsnachteil. Und ich finde, das ist auch eine Sichtweise auf das Thema, was man einnehmen sollte. Also irgendwie eine ethisch-moralische. Und das heißt definitiv alles nicht, dass ich sage, scheiß auf Datenschutz, wir machen jetzt mal irgendwas. Auf gar keinen Fall. Natürlich muss ich dafür sorgen, dass ich ein richtiges Consent habe, etc., etc. Aber es gibt halt immer irgendwo Grautöne und da muss man dann am Ende einerseits natürlich für sich korrekt entscheiden, dass kein zu großes oder überhaupt ein Risiko entsteht. Aber am Ende bist du an vielen Punkten immer da, wo du wahrscheinlich den Satz hörst, gibt's keine abschließende Antwort drauf und dann ist es eine unternehmerische Entscheidung und die muss irgendwie auch da mit reinfließen. Und deswegen ist es sehr vielschichtig und mehrdimensional, so eine Entscheidung. Ich glaube aber, schlussendlich könnte man sich jetzt damit Tage, Stunden, Wochen, Monate beschäftigen. Mach einfach ein richtig geiles Produkt und sorg durch dein Produkt für eine geile Sogwirkung. Dann sind die granularsten Datenerfassungsmaßnahmen wahrscheinlich gar nicht so relevant für dich. Darauf würde ich mich fokussieren. Das ist in gewisser Weise meine Denkweise drauf. Und am Ende ist halt Marketing immer da und beschleunigt Dinge, egal ob ins Gute, ist ein bisschen wie Geld. So, Geld macht einen Charakter nicht besser oder nicht schlechter, er verstärkt den einfach nur. Und so ein bisschen ist mit Marketing, es macht halt ein gutes Produkt viel, viel besser und ein mittelgutes Produkt halt nicht. Es bringt halt mehr Sichtbarkeit, es hebt quasi Dinge in die Sichtbarkeit, wenn man so will. Und deswegen fokussiere dich einfach auf ein richtig geiles Produkt und mach dein Produkt besser und dann wirst du über Marketing auch mehr Erfolg haben, statt irgendwie da irgendwelche krassen Tracking-Daten-Hacks irgendwie zu suchen, lieber die Zeit für ein besseres Produkt investieren. Das ist so meine Sichtweise da drauf. Ja, und dann funktioniert das Marketing auch besser. Ich glaube, aus der Zeit, vielleicht das noch dazu, aus der Zeit, in der du ein mittelmäßiges Produkt durch ein gutes Marketing vermarkten konntest und erfolgreich warst, sind wir raus. Aufgrund der Tatsache, dass die Datenerfassung schwieriger wurde, aber natürlich aufgrund der Tatsache, dass die Weltwirtschaft in einer anderen Situation sich befindet, reicht es nicht mehr aus, ein mittelmäßiges Produkt über unfassbar geiles Influencer- oder Social-Ads-Maßnahmen zu pushen. Es funktioniert halt einfach nicht mehr. Mach ein geileres Produkt. Das ist sozusagen die Antwort.
Ja, das ist die Grundlage dessen, ne, damit es überhaupt funktioniert. Gut, nun sind wir von Daten auf die Ethik und auf das Unternehmerische gekommen. Ein Punkt, weil wir ja auch ein Daten-Podcast hier sind, wollte ich nochmal datentechnisch abklopfen. Und zwar, wie findest du, haben sich durch diese Wandlung des Creative is the New Targeting Reportings denn eigentlich verändert? Also macht man noch die Deep Dives, so wie man sie früher gemacht hat? So hier, das Placement war gut, das andere war schlecht und jetzt ist es wieder besser geworden. Die Targetings haben sich so und so entwickelt. Hat sich da was geändert?
Also wenn man jetzt mal auf die Meta-Welt draufschaut, dann waren die Daten zeitweise nach dem iOS-Update sehr, 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 sehr bescheiden und sehr stark zurückgeschnitten, sind aber an manchen Stellen wieder zurückgekommen. Das heißt Daten, attribuierte, gemessene Daten, das heißt also Verkäufe, die gemessen werden, zum Beispiel im Werbeanzeigenmanager. Die Sichtbarkeit auf diese Daten wurde im Laufe der letzten Jahre wieder besser. Der letzten vielleicht anderthalb Jahre besser. Die anderthalb Jahre davor war es eher bescheiden. Danach wird es wieder besser. Das heißt, du siehst schon noch Daten und du kannst sie auch sinnvoll nutzen und analysieren. Ich glaube, eine wichtige Sache an der Stelle ist es, gerade wenn du Daten analysierst, was ja dann oft auch mit Testing irgendwie zu tun hat, ist es, dass du dir auch hier wieder strategisch überlegst, was teste ich überhaupt und wie teste ich es? Beschäftige ich mich mit so kleinen Themen, beispielsweise bei der Werbeanzeigengestaltung, ob der Button grün oder blau ist und möchte dann aus den Daten irgendwas rauslesen, weil dann werde ich wahrscheinlich keine sinnvolle Aussagekraft bekommen oder mache ich einfach radikale unterschiedliche Tests, um dann eben auch mit weniger Daten mehr Aussagekraft hinzubekommen. Das ist für mich so, glaube ich, die Frage, aber du kannst schon und du solltest auch Daten lesen können. Das ist entscheidend, wenn du Media Buying machst. Und ich glaube, eine der wichtigsten Fähigkeiten mittlerweile im Media Buying ist vor allem, dass du erkennst, okay, hier liegt eine Anomalie vor. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass das echt wohl nicht so einfach ist oder zumindest viele nicht beherrschen, zu erkennen, warum war die Zahl gestern bei 1, ist heute bei 5 und morgen wieder bei 1. Was war gestern los? Allein es zu erkennen, fällt irgendwie schon relativ vielen schwer. Und um es zu erkennen, brauche ich natürlich eine sinnvolle Reporting-Struktur, braucht die richtige Sichtbarkeit auf die richtigen Daten. So viel zum Thema Daten. Und ja, das macht Sinn und ist ein Must-Have, sich das anzuschauen. Und dann einfach so zu wissen, was sind die wichtigen Metriken? Wie kann ich schnell eine Anomalie erkennen? Und was bedeutet das? Wie interpretiere ich es dann am Ende, wenn eine Anomalie an einer bestimmten Stelle auftritt? Und wir machen das halt so, dadurch, dass wir einen großen Fokus auf E-Com haben, das ist noch zum Abschluss. Es gibt halt vier grundlegende Pfeiler. Was kostet der Traffic? Was kostet die Reichweite? Sorry. Wie konvertiere ich die Reichweite in Traffic? Was macht der Traffic? Und wie wertvoll ist dann das, was die Person gemacht hat? Also der durchschnittliche Warenkorb. Wenn ich darauf, auf diese vier Säulen schon mal den Fokus lege in meinem Reporting, in meiner Reporting-Struktur, dann habe ich alles in meinem Blick und kann direkt erkennen, irgendwo gibt es eine Anomalie, der Traffic wird teurer oder die Reichweite wird teurer oder die Conversion-Rate sinkt. Und dann bin ich sehr stark schon mal darin, schnell in die richtige Richtung zu rennen.
Das ist sehr spannend. Also schön ist es, dass ihr beim Social Advertising immer noch Daten braucht. Das ist auch schön für mich.
Gut, ich gucke jeden Tag auf eine Tabelle mit Milliarden Datenpunkten. Also es ist nicht so, dass sich das jemals verändert hat.
Ja, das ist wunderbar. Was du aber auch angesprochen hast, und eigentlich hast du es jetzt gerade nochmal gesagt, das eine ist das Reporting, das andere ist die Optimierung. Reporting ist ja quasi ein Dokument, was du anfertigst, um eben zu erklären, was war los. Das ist runtergedampft auf die Kernpunkte. Aber das, was eben dieses Anomalie erkennen, heute 1, morgen 5, morgen wieder 1, der Wert, was ist da passiert, oder eben die Tabelle mit den Millionen Datenpunkten, die man sich jeden Tag anguckt, das ist sehr wichtig. Was erfordert das? Dass man eben diese Daten auch dementsprechend anlegt. Also es gibt ja einerseits die Metriken, die wir messen wollen und optimieren wollen und auf der anderen Seite eben die ganzen Kategorien, die man hinterlegen muss für jeden Datenpunkt, nämlich die Dimension. Wo wurde diese Ad geschaltet? Was war das für eine Kampagne? Wie hoch war der Spend? Ja gut, das wäre jetzt wieder eine Metrik, aber vielleicht erklärt es dann halt auch, wie andere Metriken sich entwickeln. Oder welche Werbemittel wurden da verwendet? Das heißt, man kann da schon noch sehr granular Daten auch anlegen, auch über das Naming der Kampagnen. Und das Ganze ist sehr wichtig. Da kann man ja schon dennoch sehr, sehr viel Feintuning, Laser-Feintuning betreiben, wenn man möchte.
Ja, da kann man theoretisch Tage, Stunden damit verbringen, sich Reportings in diversesten Dimensionen aufzubauen. Das ist absolut richtig. Ich glaube, man darf halt aber auch nicht ins Overengineering reingehen und muss entscheiden, schaue ich wirklich auf irgendeine Zahl jeden Tag oder ist das was, was ich ganz nett finde und vielleicht einmal im Quartal mir angucke? Weil wenn ich es mir einmal im Quartal angucke, dann kann ich das ja auch manuell in dem Moment mir dann rausziehen. Also dafür würde ich persönlich kein Reporting oder keine Reporting-Struktur aufbauen.
Das meine ich auch
was
nicht.
Was wir grundlegend tun, vielleicht einfach, ich kann das aus unserem Alltag sprechen, wir haben immer einen Blick auf zwei Dinge. Wenn du über Dimensionen sprichst, wir haben die Dimension längere Zeithorizonte, das sind dann Monate. Wir betrachten immer die letzten 12, 13, 14 Monate, eigentlich immer die 13 oder 14 Monate, um den Jahresvergleich auf dem Monat zu haben, um zu erkennen, wie ist der Monat versus natürlich letzter Monat, vorletzter Monat, aber auch im Vorjahresvergleich, um den Benchmark zu ziehen. Sind wir besser, schlechter, was hat sich verändert? Welche der vier genannten Säulen hat sich verändert? Und das Ganze dann auch noch auf Tagesbasis, also Monats- und Tagesbasis, hilft uns sehr schnell, Anomalien zu erkennen. Und dann ist natürlich auch nochmal wichtig, dass du hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichst, sondern immer nur Äpfel mit Äpfel. Heißt also, am Ende kannst du eigentlich fast immer nur die Kampagnenziele miteinander vergleichen. Also du kannst jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich vermische in meiner Betrachtung den CPM von einer Reichweitenkampagne mit einer Sales-Kampagne, weil der CPM bei der Reichweitenkampagne deutlich, deutlich günstiger ist. Oder wenn du da in den Mix auf einmal 50% Traffic-Kampagnen gibst, steigt deine Klickrate. Und das könnte völlig falsche Entscheidungen hervorrufen, weil du glaubst, geil, meine Conversion-Kampagnen funktionieren auf einmal viel besser. Dabei war es die Traffic-Kampagne. Und dann wiederum bei den Performance-Kampagnen macht es auch nochmal Sinn, die Dimension Attributionsfenster mit zu betrachten, weil die Attribution oder das Attributionsfenster hat ja auch wieder Auswirkungen auf die Ergebnisse, die im Reporting erscheinen. Also messe ich sehr restriktiv in meiner Attribution, also nur klickbasiert zum Beispiel oder so, wie es die Plattform im Standard vorsieht, mit View-Through-Attribution. Das sind so die Fragen in den Dimensionen, die wir uns da stellen. Das haben wir für jeden Ad-Account, den wir betreuen oder verwalten, eingerichtet und sehen halt so instantly quasi, okay, shit, hier hat sich irgendwas im Tracking verändert. Erst heute wieder den Fall gehabt, da war die sogenannte Tracking-Rate, das ist das Verhältnis von ausgehenden Klicks zu gemessenen Landingpage-Aufrufen. Also wie viele der Klicks werden im Tracking überhaupt erstmal erfasst? Die ist von, glaube irgendwas um die 85% auf 40 runtergebrochen in einem Account. Woran lag's? Irgendjemand hat irgendwas im Tag-Manager mal wieder verändert. Passiert ständig so Dinge. Und wir konnten es halt innerhalb von, ja, sagen wir mal 12 Stunden erkennen und konnten sagen, hier ist irgendwas falsch. Jo, und alles, was dann tiefer geht, welche Platzierung, welches Anzeigenformat, das in der Regel macht Sinn, dann direkt im Werbekonto sich anzuschauen. Wobei wir auch ein Creative Reporting haben. Das ist nochmal eine andere Dimension dann. Da schauen wir uns die Ergebnisse der Werbeanzeigen an, aber dann nur auch der Werbeanzeigen. Und alles, was dann tiefer geht, direkt im Werbekonto. Aber du wirst halt so direkt auf die Anomalie hoffentlich aufmerksam durch diese Struktur und kannst dann sagen, hier ist irgendwas falsch.
Ja, okay, das ist das Thema Alerting, ne? Dass du halt in einem kurzfristigen Zeithorizont benachrichtigt wirst, wenn jetzt eine Anomalie auftritt. Was natürlich auch interessant ist, wenn du jetzt einmal im Quartal oder so dir diese Daten sehr genau anguckst, dass du eben sehr, sehr viele Dimensionen je Datenpunkt auch hinterlegt hast. Also sehr, sehr viele Variablen, sage ich jetzt mal, ne, die jetzt bestimmte Werte annehmen können. Und darüber kann man dann auch Algorithmen laufen lassen, die man selber schreiben kann. Nur damit das funktioniert und damit man das in den Daten sehen kann, muss man sie auch sammeln und hinterlegen. Und das ist halt etwas, das hätte ich erwartet, dass jetzt, wenn man sagt, okay, Creative is the new Targeting, jetzt brauchen wir gar nicht mehr so genau die Kampagnen zu benennen oder wir müssen da gar nicht mehr genau so drauf achten, was wir da eigentlich alles so hinterlegen, dass sich das komplett gewandelt hätte. Aber im Grunde genommen klingt es so, dass es solche Anwendungsfelder immer noch gibt, weil Anomalien kannst du nicht ohne viele Datenpunkte erkennen.
Absolut. Ich meine, grundsätzlich erfasst ja der Werbeanzeigenmanager viele der Datenpunkte mehr oder weniger von alleine. Und dann ist tatsächlich Thema Naming extremst wichtig, um eben dann wiederum Filteroptionen zu haben. Also sagen zu können, hey, wie funktionieren eigentlich Videos? Hey, wie funktionieren Image-Ads? Hey, wie funktionieren Carousel-Ads? I don't know what. Das ist extremst, extremst wichtig und wird genauso wie schon auch vor Jahren in gewisser Weise zumindest bei uns gelebt, bei vielen anderen auch, weil du eben dann diese Möglichkeiten hast, Filter aufzubauen.
Letzte Frage. Hast du irgendein Naming-Tool, was du empfehlen könntest? Machst du eher bei euch so die Marke Eigenbau mit einem Excel-Sheet, was alles automatisch generiert? Oder gibt es irgendwie ein Tool, was man einkaufen sollte? Oder gibt es vielleicht Bordmittel von Facebook?
Ja, gibt Bordmittel von Facebook. Da kannst du ja so ein Template definieren für Kampagnen und also für die Elemente im Ads-Manager. Und dann wirst du quasi gezwungen, das Template auszufüllen. Wir selbst haben kein Tool dafür, kennen aber auch den Einsatzzweck eines Google Sheets. Also da gibt es verschiedenste Wege, die nach Rom führen. Ich glaube, wichtig ist nur, dass jeder für sich selbst einfach halt eine Logik findet, die funktioniert. Die ist auch teilweise dann unterschiedlich, weil unterschiedliche Anforderungen bestehen. Sei es meinetwegen, dass es jede Kampagne muss eine eigene, eindeutige ID haben, damit das dann wiederum in internen Reportings erscheint und, und. Da hat jeder so seine individuelle Struktur. Aber im Kern ist es einfach wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und zu überlegen, was muss ich wo, wie filtern. Aber auch jetzt nicht völlig verrückt alles irgendwo da erfassen. Also wirklich sich mal hinsetzen, in Ruhe drüber nachdenken, weil ja, Daten erfassen, nur um sie irgendwo erfasst zu haben, ist dann vielleicht eine ABM, wenn ich ganz ehrlich bin. Also eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, muss man auch so ein bisschen aufpassen. Mhm. Von dem her, schmale Grat, einmal drüber nachdenken, von A bis Z die Kette durchdenken, was passiert, wer möchte wie die Daten sehen, wie möchte ich die Daten sehen, was möchte der Chef wissen, was möchte vielleicht der Kunde wissen jetzt in unserer Welt und. Das sind so die Fragen. Und ja, dann kann man das entsprechend dann filtern eben.
Wunderbar. Florian, gibt es noch irgendetwas, was du zu dem, was wir heute besprochen haben, an die Zuhörer mitgeben willst, so als Schlusswort?
Ja, schwierig. Vieles, also wahrscheinlich zu viel, um das jetzt als Schlusswort durchgehen zu lassen, muss man so zu sagen. Ich glaube, es verändert sich einfach. Also das Social-Ads-Game verändert sich einfach sehr, sehr stark, ständig. Und es ist sehr wichtig, dass man da einfach am Ball bleibt und vor allem nicht träge wird oder nicht glaubt, man hat es schon immer so gemacht. Deswegen mache ich es auch in Zukunft weiter so. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und es gab Phasen, ich mache das jetzt ja schon ein paar Jahre, und es gab Phasen, da hat mich das richtig, richtig hart genervt, weil du ja einerseits, weil ich sämtliche Präsentationen immer wieder aktualisieren darf, das ist ein Punkt, aber damit habe ich mich auch abgefunden. Aber andererseits, weil du ja irgendwann denkst, geil, jetzt habe ich mal ein System, was funktioniert und das funktioniert jetzt die nächsten Jahre auch. Aber dann kommt halt die harte Realität und zeigt dir, so ist es nicht. Das heißt, du musst dich selbst darauf vorbereiten, dass die Dinge, die du heute machst, wahrscheinlich in einem Jahr anders aussehen werden und du musst antizipieren, dass das einfach dazugehört. Und vor allem mit so, wenn du überlegst, so alle anderthalb Jahre gibt's wahrscheinlich immer so einen größeren Change. Warum auch immer. iOS-Update, DSGVO, Cambridge Analytica, Reels, Automatisierung im Ads-Manager, generative AI. Das sind immer so grob anderthalbjährige Sprünge, ganz grob, natürlich nicht immer, wo du halt dich stärker adaptieren musst und dazwischen vielleicht irgendwie kleinere Anpassungen vornehmen musst. Und ja, vor ein paar Jahren hat mich das irgendwie ein bisschen genervt, aber mittlerweile antizipiere ich es und weiß, okay, es gehört dazu. Es macht dich besser darin, mich macht es besser darin, robustere Systeme aufzubauen, robustere Strategien aufzubauen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Egal, ob es jetzt die Kreation anbelangt, egal, ob es die Daten anbelangt, egal, ob es alles anbelangt. Das ist sehr wichtig, glaube ich, weil da sehe ich halt immer wieder, ja, dass da offensichtlich halt irgendwann auf der Stelle gestanden wird und nicht mehr nach vorne gelaufen wird. Und das ist halt dann am Ende gefährlich, weil ja, dann gibt's halt die Jungen, die Hungrigen, um es mal so zu sagen, die kennen die alte Welt gar nicht und die machen es halt einfach und neu, machen es anders und es funktioniert dann halt besser. Und da muss man so ein bisschen einfach dranbleiben.
Das ist ein super Schlusswort.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung. Und noch mehr Social Ads Insights und alle Informationen zu einer Zusammenarbeit findest du unter adsventure.de.